herzlich willkommen zum Podcast «Gesucht und angehört» von der ADA Zürich. Die ADA Zürich ist eine Beratungsstelle für Angehörige von Personen mit einer Abhängigkeitserkrankung. Mein Name ist Marisa Schenkel, ich bin Beraterin bei der ADA. In diesem Podcast geht es um Erfahrungen aus dem Leben von Familien, Freundinnen, ArbeitskollegInnen und Vereinskumpanen im Umfeld von einer Person mit einer Abhängigkeitserkrankung. Der Podcast möchte auch eine Gelegenheit bieten, die ADA und unsere Beratungsarbeit kennenzulernen. Mein heutiger Gast bist du, Lisa. Herzlich willkommen.
Hallo. Danke.
Schön, bist du da.
Danke.
Genau, wir hatten ja schon ein Vorgespräch gehabt und dort haben wir auch abgemacht, dass wir uns duzen. Und du hast mir erzählt, du bist langjähriges Mitglied.
Ja.
Willst du mir ein bisschen erzählen von diesen Anfängen? Wann war das gewesen? Wer hast du in deinem Umfeld? Was hast du erlebt?
Also vorausschicken muss ich, dass ich damals noch ledige Mutter gewesen bin. Mhm. Und mein Sohn ist mit 14 ins Rauchen, also ins Cannabis-Rauchen reingekommen und hat mit 16 Heroin gespritzt. Und er ist 70 geboren, also ich bin etwa so um 87, 88 bin ich dann zu der ADA gekommen und habe dort gemerkt, dass ich nicht nur, weil ich eine ledige Mutter war, so eine schwere Option habe mit meinem Sohn, der abhängig ist, sondern dass es auch beispielsweise eine Pfarrersfamilie trifft oder zwei, die ein Elektrofachgeschäft haben und einfach andere Menschen, die verheiratet sind und Normalfamilien hatten, sind auch betroffen von dem Problem. Und es war damals noch gang und gäbe, dass man gemeint hat, eben, das könne einem nicht passieren, wenn Mutter und Vater und Geschwister und Familie da ist, die das Ganze trägt. Das hat es also auch in unserer Gruppe. Mhm. Aber es ist also nicht das, was relevant ist. Das habe ich dann mit den Jahren ganz deutlich gesehen. Und ja, ich habe auch an Protestaktionen teilgenommen. Ich bin auf den Paradeplatz protestieren, wo das Bundesamt für Gesundheit Plakat gedruckt hat, dass Familien, die intakt ist, keine Drogenabhängige vorbringt oder anbringt. Dann haben wir uns gewehrt als Elternvereinigung und haben das Publikum auf der Straße informiert.
Über eigentlich die Realität?
Oder? Über die Realität, mhm. Ja.
Es hat viel so Stigmatisierung eigentlich stattgefunden, wo ihr dagegen haben müssen, die Realität zeigen, oder? Geht es in die Richtung?
Ja. Also, ja. Ich hatte natürlich das Stigma schon voran. Ich war 17, als mein Sohn auf die Welt kam. Mhm. Und man hat dort oder man hat dort immer noch Fräulein gesagt. Mhm. Und, es ist man hat noch keine Alimentenbevorschüsse gehabt. Also ich habe vom Vater von meinem Sohn kein Geld bekommen. Und habe dann im 78 ist dann das in Kraft treten, dass der Staat die Alimente bevorschussen. Und voran war das so eine gnädige Abgabe auf dem Seelnau. Mhm. wo ich da 100 Franken bekommen habe jeden Monat und musste nachweisen, dass ich ein Duvet gekauft habe oder irgendetwas mit der Quittung und allem. Und das war eigentlich recht entwürdigend gewesen.
Dort anzutraben.
Dort anzutraben.
Mit jeder Quittung.
Mit auch auf dem Bänkli, mit anderen Sozialhilfebedürftigen zu warten, bis dann die betreuende Person rausgekommen ist und einem reingebettet hat.
Man war eigentlich mega ausgestellt auf diesen Bänken, oder?
Ja, das war man auch. Ja. Wobei ich habe mich schnell mit allen solidarisiert. Ja. Ich bin nicht ein Mensch, der Vorurteile hat gegen auch ganz arme Kälber.
Und wie war das so? Habt ihr euch dann regelmässig getroffen, eben in dieser Elternvereinigung? Das war ja so eigentlich der Start von der ATA auch eine Art.
Ja, wir haben uns regelmässig getroffen und haben uns austauschen mit der Leitung, also mit Eva Haas und Marc Gelbke und ich weiss jetzt nicht einmal mehr alle Namen. Ja, wir haben uns regelmäßig als Gruppe getroffen und die Gruppe hat sich dann aufgelöst und im 2005 ist eine neue, oder 2004 ist dann eine neue Gruppe gegründet worden. Und mir hat die Gruppe sehr viel gegeben. Mir hat das viel bedeutet, das ist mir gar nicht so wichtig gewesen, dass ich auch können erzählen, sondern ich habe sehr konsumiert, abgelöst, was die anderen erzählt haben. Und das hat mich enorm beruhigt.
Beruhigt.
Nein, ich bin dankbar, dass ich die ADA kennengelernt habe und dass ich mir auch einen gewissen Schutz gegeben habe durch das. Es hat mich bestärkt.
Was hat dir dann sonst noch in dieser Zeit, was hat dir Kraft gegeben? Du hast die Gruppe gehabt.
Ich hatte die Gruppe gehabt, ich hatte gute Freundinnen gehabt. Ich habe meinen Mann erst im 89, 90 kennengelernt. Also meinen jetzigen Mann. Der Kindsvater ist gestorben, also er hat sich das Leben genommen. Er war selber drogenabhängig gewesen. Und hat noch eine Familie gegründet. Also mein Sohn hat zwei Halbbrüder. Ja.
Du hast mir mal noch im Vorgespräch gehabt und dort hast du einfach so ein von einer Frauenverbundenheit, dass du da die...
Meine Freundinnen. Die haben mich sehr getragen. Mhm. Über lange, lange Zeit. Auch heute noch.
Das treibt dich eigentlich noch?
Ja, das treibt mich. Ja. Ich bin sehr eine Selbstständige, also ich habe eigentlich mehr oder weniger immer selbstständig gearbeitet, schon als ich noch geschneidert habe. Ich bin Damenschneiderin im Ursprung, habe das dürfen fertig lernen, obwohl ich eben schwanger war und geboren habe. Und das hatte ich auch ein Glück gehabt. Und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg habe ich dann bin ich auf St. Gallen gezügelt und habe dann dort noch Fachschule für medizinische Massage und Podologie gemacht. Und ich habe mehr oder weniger immer selbstständig gearbeitet. Und das hat mir auch viel Kraft gegeben. Also meine Klientel, wenn man so will sagen, hat mir viel Kraft gegeben. Und meine Freundinnen hat mir viel Kraft gegeben. Und ja, schlussendlich war alles überwindbar mit meinem Sohn. Obwohl ich musste mit anschauen, wie elend das Ganze ist und immer noch ist. Mhm. In der Gegenwart ist er jetzt 54-jährig. Und jetzt im Moment in der Puck. Er hat den Wohnort etwa 15 Mal gewechselt und eben der Konsum ist jetzt auch anders verlaufen. Er hat da von Kokain respektive Freebase und Crack konsumieren. Und das hat ihn in einen Wahn gebracht. Also er hat eine Schädigung in seinem Hirn, fühlt sich verfolgt, ist absolut misstrauisch, immer. Jetzt haben sie gestern in Burghölzlin in ein Zweierzimmer tun. Und dann ist er in der Isolationszelle gelandet, weil er so misstrauisch war gegen den Mann. Mhm. Ja, und leider, ja. Ich habe eigentlich im tiefen Inneren natürlich immer noch Hoffnung, dass sich etwas ändert. Und im Grunde genommen habe ich auch losgelassen. Mhm. Also für mich wäre die Änderung auch die Ewigkeit. Also ich denke mir, ich könnte jetzt auch loslassen.
Mit loslassen meinst du was?
Mit loslassen meine ich, ich könnte auch sterben lassen. Mhm. Oder ich habe nicht mehr die Rettungsmotivation in mir.
Das ist am Anfang, also von vielen, vielen Jahrzehnten.
Im Blattspitz habe ich noch gedacht, ich könne ihn retten vor dieser ganzen Geschichte. Ja, das denke ich heute einfach nicht mehr.
Ist das aus der Erfahrung?
Das ist aus der Erfahrung gewachsen, ja. Mhm. Und ich möchte noch sagen, dass ich des Öfteren versuche, meinen Freundinnen, aber meinen Mitmenschen zu erzählen von meinem Sohn. Mhm. Und auch gesellschaftlich, sage ich jetzt einmal, spüre ich, dass man das nicht so will wissen.
Ah, ja. Also du möchtest eigentlich wie aufklären, erzählen. Wie erlebst du das?
Es ist für mich ein bisschen eine Enttäuschung, aber es ist für mich auch eine Offenbarung, dass man so etwas Schlimmes nicht mehr so nah will anschauen.
Ist es dann früher, wo der Platzspitz offen und in aller Munde war, hast du können mehr... Es ist einfach ist mehr angeschaut worden.
Es ist zumindest von den Medien mehr angeschaut worden. Das Volk habe ich dort, also die Gesellschaft habe ich dort nicht so wahrgenommen. Mhm.
Du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, dass du einerseits Videos geschafft hast, aber auch wie gut dass es dir tut hat, wenn du wirklich einfach für dich zu dir so Sorge gekippt hast.
Ja.
Kannst du da vielleicht für eben Zuhörende, die sich ein bisschen inspirieren lassen, so, kannst du da etwas zu erzählen? So, bist du in der Natur oder hast du wie so, auf welche Art und Weise können für dich sorgen? Oder vielleicht, wenn die Sorge um deinen Sohn alles eingenommen hat, wie hast du dich von dem ein bisschen können befreien, man muss ja eine Distanz gewinnen, oder?
Ja, ja. Also das Lesen, das ist an erster Stelle. Dann Natur, Wandern, Laufen, Schwimmen im Sommer im See. Das war für mich auch ein bisschen wie ein Abstreifen.
Hast du das dann können wirklich zurückgelassen, wenn du für dich allein in der Natur bist?
Ja, das habe ich zurückgelassen. Und eben mich ablenken mit guten Bücher, guter Literatur. Hat mich immer sehr bestärkt. Und ja, unsere Gruppe ist ja dann aufgelöst worden. Also die zweite Gruppe.
Das war auch eine Gruppe von der ADA?
Ist auch eine Gruppe von der ADA, ja. Und da sind auch Leute gekommen von auswärts. Also es hat sogar jemand von Frauenfeld gehabt, der jede Woche da in Zürich gekommen ist.
Ja.
Und ja, von den Seegemeinden, sogar aus der Innerschweiz.
Ja, neu einmal pro Woche.
Einmal pro Woche haben wir uns gesehen.
Und habt ihr einen Ort gehabt oder euch privat?
Wir haben einen Ort gehabt und sind auch etwa die mal miteinander gut zu Nacht essen.
Mhm.
Also vielleicht alle 3 Monate. So sind wir in einer Pizzeria. Oder also die, die haben wollen und können. Es ist ja dann meistens nicht immer so, dass alle gekommen sind. Ja, ich muss jetzt gerade ein bisschen studieren, wie das war. Ja, wir sind an der Elferlinie sind wir mal gewesen. Stampfenbachstrasse sind wir mal gewesen. Dort kann ich mich noch erinnern. An der Stampfenbachstrasse. Dann sind wir gezügelt an die Langstrasse. Dann sind wir gezügelt an die Seefeldstrasse. Und dann sind wir gezügelt eben da zum Matra. Da bin ich aber schon lange nicht mehr dabei gewesen.
Und dann habt ihr ja noch die Engagement gemacht, oder? So von wegen für die Seegemeinden.
Ja, wir haben einmal noch uns engagiert dafür, dass nicht einfach die Fußbüsse und die Hilfs Übernachtungsmöglichkeiten, die vom Sozialamt, das nicht einfach alles Zürich ballert, haben wir gefunden, wir gehen mal in die Gemeinden rund um den Zürichsee und stellen uns als Eltern vorstellen, dass sie eben auch schauen sollen für ihre eigenen Einwohner. Dass nicht all da in Zürich im Sozialamt auf den Pelle hocken. Dass sie sich selber einrichtet. Und zu dem Zweck sind wir mehrere Leute in die Singsäle und haben dann so Podiumsgespräche gemacht. Und dort habe ich mich vorgestellt und das war, wo mein Sohn etwa 20 war. 1920 so ungefähr. Ich kann also nicht alles mit Feuer und Flamme rekonstruieren.
Ja,
das ist...
Wer ist da so gekommen dann? Wer ist in die Singsäle gekommen?
In die Singsäle sind viele Einwohner von diesen reichen Gemeinden gekommen.
Auch Betroffene?
Vermutlich. Das wissen wir nicht so genau.
Da hat man dann nicht so sich gezeigt, oder?
Nein, die haben natürlich dann vielleicht haben wir die angeworben und sie sind nachher auch Mitglied geworden. Aber im Grossen und Ganzen, wir sind auf der Bühne vielleicht 6 oder 8 Leute, je nachdem. Sind wir da an einem Tisch gesessen und man hat uns auch befragen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das organisiert hat, das kann ich jetzt also mit Bestimmtheit nicht mehr sagen, aber es war eine Anforderung an die Gemeinden, dass sie selber sollen ein bisschen aktiv werden.
Ja. Und ist etwas daraus entstanden?
Ja.
Ich
glaube, es ist etwas daraus entstanden. Meilen hat auf jeden Fall so eine Einrichtung gemacht. Oder ist es Küsnacht? Ja, ich könnte es jetzt nicht mehr mit 100%iger Sicherheit sagen. Also auf jeden Fall haben sie das schon gepackt. Also.
Mega tolle Arbeit.
Ja,
mega.
Ja, und ich bin auch dankbar meinen anderen Mitgliedern gegenüber, dass ich durfte mit ihnen kommunizieren und es hat ein paar ganz tolle Leute drunter gehabt, wo ich aber jetzt heute keinen Kontakt mehr habe. Ich weiss also nicht, was aus diesen Kindern geworden ist oder mal zum Teil weiss ich es, zum Teil ist es gestorben oder ja, es sind ein paar gestorben. Damals war ja das noch nicht so, dass man die Spritzen holen konnte. Es war keine Abgabe. Das ist ja dann erst später gekommen.
Mit dem sauberen Besteck.
Mit dem sauberen Besteck und mit den Drogen, die man vom Arzt verschrieben bekommen hat. Ja.
zu dem mal ich den Bogen noch zu heute. Wie ist deine Beziehung heute zu deinem Sohn?
Ich würde sagen, meine Beziehung zu meinem Sohn ist sehr gut.
Mhm.
Also ich komme an bei ihm, jetzt, wo er dort in Obhut ist, im Puck, komme ich bei ihm an und ich gebe ihm jetzt auch wieder Geld, weil er hat nämlich den PIN verloren, hat mir das Bankkärtchen gegeben. Und seine Beiständin hat zwei Bankkonti gemacht. Eins, wo er mit dem Kärtchen sein Sackgeld holen konnte. Was er ja immer gerade sofort verbraucht hat für Kokain. Also ich sage jetzt der Einfachheit halber Kokain. Es war immer billig Kokain gewesen, also Freebase, Crack oder einfach aufputscht Kokain. Und da hat er das eben sehr schnell umgesetzt und hat das konsumiert, geraucht mit diesen Pfeifen. Und er ist mehrmals zu seinem Wohnort, also zu seiner Wohnung oder zu seinem Zimmer ausgeflogen. Weil er hat Löcher in der Buri hatte, weil er mit der Zigarette eingeschlafen ist. Er hat natürlich Medikamente gehabt, die er genommen hat. Also Ketalgin, Sevrelon, Beruhigungsmittel, Schlafmittel. Ein Haufen Medikamente hat er noch bekommen. Und dann hat dann Meistens hat man dann gesehen, dass eine gewisse Gefahr da ist, wenn er so eine Zigarette abbrennt im Bett und es anfängt hat rauchen aus dem Fenster raus. Man hat ihn dann einfach rausgestellt. Also er hat dann den Wohnsitz verloren.
Ja.
Aber wir haben dann noch mal aufgeräumt, respektive die letzten paar Mal aufräumen lassen von einem Amt, wo das in die Finger genommen hat.
Also die Wohnung dann?
Die Wohnung, ja.
Also nachdem er rausgestellt worden
nachdem er, ist? Nachdem er gekündigt worden
ja.
ist. Und dann haben wir gemerkt, dass er einen Verfolgungswahn bildet sich ein, er werde umgebracht und sieht eigentlich in all diesen Menschen, die ihm suspekt sind oder Mörder und ja, Schlimme. Er sagt sogar, wenn ich da oben war, pass auf, Mami, pass auf, die bringen dich um und die bringen unsere Katzen um und die bringen den Enkel um und die bringen den Hans-Jürg um, also meinen Mann. Und dann sage ich, Raphael, ich kann Karate. Mich bringt niemand um und auch sonst schaue ich, dass nichts passiert.
Oh, wow.
Katzen leben noch und
oh, wow.
ja, also ich tue ihn einfach beruhigen.
Ja, ja. Und das Vertrauen, das hat er? Das, er glaubt dir das?
Das hat er, ja.
Oh, wow.
Ja. Also sonst nicht, aber jetzt dort in dieser Klinik.
Jetzt.
Ja. Voran hat er mich auch auf Distanz gehalten. Also er hat sich dann gemeldet, wenn er überhaupt nichts mehr zu essen gehabt hat. Und er hat ja anstatt gegessen, hat er ja konsumiert. Er ist ganz ein Magerer, hat vor 3 Wochen das Gebiss verloren, hat dann nicht mehr, sowieso nicht mehr können essen. Das Gebiss habe ich jetzt gefunden. Er hat bei uns mal den Katzen geschaut und hat dann eben auch wieder so eine Wahnvorstellung bekommen. Er werde, es sagen du Einbrecher da, die ihn auch ermorden wollen. Katze damit. Und er hat das Gebiss in unsere Frottenwäsche hineingeschoben. Das habe ich jetzt gefunden und habe es ihm wieder bringen. Aber er war etwa 2 Wochen ohne Gebiss. Also er konnte eigentlich nur pürierte Nahrung können zu sich nehmen. Ja.
Das sind so
Alltagssituationen. Das ist Alltag, ja. Das ist Alltag. Also ich habe das sonst nicht so gesehen. Ich habe immer beim Wohnungsraum gesehen, was er angerichtet hat. Er hat Türen vernagelt und er hat auch immer die Schlüssel verloren. Er hat auch immer Ja, es war einfach schlimm gewesen, schlimm. Das WC verstopft mit irgendwelchen Aktionen, wo er hat etwas verschwinden lassen und das abspülen und es ist nicht abgegangen und furchtbar. Ja. Ja, die Menschen, die selber Betroffene haben, also die, die selber Angehörige haben, die wissen wahrscheinlich schon genauer, von was ich rede.
Die anderen Angehörigen?
Ja, die anderen Angehörigen. Mhm. Das kann ja auch eine Freundin sein. Also heute ist ja alles möglich.
Und gibt es noch Sachen, die du gerade zu diesen anderen Angehörigen gerne würdest sagen? Aus deiner langen, langen Geschichte, langen Erfahrungen?
Ja, sie sollen einfach die Eigenliebe nicht verlieren.
Die Eigenliebe?
Ja, also für sich selber gut schauen und ihre Freundschaften pflegen und Distanz können bekommen zu dem Mensch, der konsumiert. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Und nicht einfach zu schauen, wer hat jetzt da welche Sünde begangen. Mhm. Es ist ja auch, ja, man kann ja nicht einfach sagen, es ist eine Sünde, dass jetzt der konsumiert. Das ist ja, irgendwann einmal hat er einfach nicht, oder hat die Person einfach gar nicht mehr anders können als konsumieren.
Da geht es darum, meinst du auch, dass man, also dass die Schuldfrage gar nicht so wichtig ist?
Ja.
Kann man das so
sagen? Man kann das so sagen, ja. Dass das eigentlich auch, dass man das muss ziehen lassen, dass die Schuld nicht einfach bei den Eltern oder bei den Angehörigen liegt, sondern der Mensch hat sich ja das Leben auch ausgesucht. Oder besser gesagt, er ist reingeraten und hat ja gesagt dazu. Wenn er noch nicht abhängig gewesen wäre, kann man nicht von Aussuchen reden. Aber einfach, ich meine jetzt, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja.
Was ist dir noch wichtig zum...
Eben, dass die Menschen, die angehörig sind, dass sie gut zuversichtlich sind, trotz allem, und können loslassen. Also das denke ich mich auch etwas Wichtiges, dass man loslassen kann.
Wie schafft man denn das?
Ja, ich glaube, das braucht einfach ein bisschen
eine
Zeit und Erfahrung, ja. Es gibt zwar Menschen, wo denen fällt das Ringer. Das ist mir jetzt nicht so reingefallen, weil ich immer die Schuld und das schlechte Gewissen, dass er keinen Vater hat, keinen richtigen Vater. Also mein Mann war immer ein rechter Vater gewesen, das muss ich ganz sicher sagen. Ja. Er hat sich sehr Mühe gegeben und gibt sich immer noch sehr Mühe. Und ja, wir haben noch zwei andere Kinder. Also, die sind, ich sage jetzt mal, recht rausgekommen. Also, die sind nicht in einer Sucht. Ja, was ich mitgeben möchte, den Menschen, die mit Süchtigen leben oder vielleicht auch besser nicht leben, das ist vielleicht einmal ein erster Schritt, dass man sich loslässt, also dass man kann loslassen und die Verantwortung dem jeweiligen Mensch übergibt, der im Grunde genommen erwachsen ist. Also es gibt ja schon ein paar Minderjährige, die konsumieren. Dort muss man einfach warten, oder? Das wäre Glück, wenn sie vorher aussteigen könnten, bevor sie erwachsen sind.
Aber die Verantwortung scheint für dich ein wichtiger Punkt zu sein, dass die einen richtigen Ort geht.
Ja, oder? Das ist mir wichtig, dass die Verantwortung an richtigen Ort geht und eben Selbstverantwortung oder eben, ja, ich finde, dass Gesellschaft, also gleich unser Staat ein bisschen besser soll Unterstützung bieten. Besser im Sinn von, dass er jetzt so einen Verein unterstützt. dass man nicht einfach immer nur auf die Kirche zurückgreift oder auf die Sozialbehörden oder eben auf Spenden oder auf Krankenkassen. Ich finde, man sollte auch von unserem Staat und Gesellschaft können die Hilfe haben.
Als Angehörige.
Als Angehörige.
Ja. Ja, Lisa, danke vielmals. Bis dahin.
Ja.
Gibt es etwas, was du noch ergänzen
willst? Ja, ich will einfach den Menschen, die Angehörige sind, Zuversicht geben. Oder ja, vielleicht können sie auch einmal kommen und so einen Podcast machen und aus ihrem Leben ein bisschen erzählen. Ich will einfach, dass die Menschen Kraft haben und die Eigenliebe nicht verlieren. Ja, das ist eigentlich mein Schlusswort.
Mega schön. Danke dir viel, viel mal,
Isa, fürs Kommen. Danke dir, Marisa.